So wurden dann diese Nachwuchsleistungszentren eingeführt, die sich im Grunde genommen nicht nur um den Fußball drehen, um die Entwicklung von Fußballern, sondern auch um Thema Schule, um Thema Persönlichkeitsentwicklung.
Herzlich willkommen zum Podcast Das kommt aus Bielefeld. Mein Name ist Michael Lorenz und unser heutiger Gast ist Finn Holsing. Finn ist seit 2014 Leiter des Nachwuchsleistungszentrums von Arminia Bielefeld. Er war zuvor Fußballprofi und auch bereits von 1997 bis 2005 bei Arminia. Sowohl im Juniorenbereich, auch in der zweiten Mannschaft gespielt und hat dann auch das Glück und die Ehre, behaupte ich jetzt mal, dem Bundesliga-Kader anzugehören. Ich glaube, unter Uwe Rappold, die Spiele habe ich auch gesehen. Ich weiß noch, wie du eingewechselt wurdest. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ich bin Holsing.
Hallo, guten Tag. Sehr gerne.
Ja, wie gesagt, ich habe dich im Vorfeld gestalkt. Passen soweit die Angaben, oder habe ich da jetzt Quatsch erzählt?
Das passt perfekt, genau richtig. Unter Uwe Rappold durfte ich Bundesliga schnuppern und eine lange Arminia-Vergangenheit, aber da kommen wir wirklich später nochmal drauf.
Welches war denn dein erstes Spiel, weißt du das noch?
Mein allererstes, also richtiges Bundesliga-Spiel war damals gegen Stuttgart, Heimspiel, leider verloren. Aber ich hatte damals eine kleine Herausforderung. Mein direkter Gegenspieler war damals Philipp Lahm, der damals noch von Bayern nach Stuttgart ausgeliehen war. Ja, das war schon ein Riesenereignis dann für mich damals auch und denke ich gerne dran zurück.
Aber klar, natürlich eine feine Sache. Wir machen das in diesem Podcast zu Beginn ja immer so. Ich stelle immer 6 Fragen und da freue ich mich immer, wenn du jetzt in dem Fall kurz antwortest, so zum Einstieg, um dich ein bisschen kennenzulernen. Finn, du bist geboren und aufgewachsen in?
In Minden geboren und in Lübbecke-Ostwestfalen aufgewachsen.
Das sind Kurzwege. Ich habe eine abgeschlossene Ausbildung bzw. ein Studium als?
Ich habe zu meiner Fußballerzeit ein Fernstudium im Bereich Sportmanagement abgelegt und dann noch den Sportfachwirt gemacht.
Okay. Heute bin ich beruflich, ich glaube, ich habe schon gesagt.
Genau, Leiter vom Nachwuchsleistungszentrum von Arminia Bielefeld.
Ja, coole Aufgabe. Als Bielefelder sollte man mindestens einmal
in der Schüko-Arena gewesen sein.
Gern auch öfter.
Gern auch öfter, ja.
Mit diesem Bielefelder, mit dieser Bielefelderin möchte ich gerne mal essen gehen.
Da gibt es eigentlich 2. Einmal Olli Welke, weil ich glaube, er ist ein lustiger Typ. Ich sehe ihn sehr gerne in der Heute-Show. Hat auch eine Sportler-Vergangenheit als Sportmoderator und ich glaube, das ist ganz lustig, mit dem mal zu treffen. Und aus meiner Position heraus sicherlich mal in der bekanntesten Größe mit August Oetker einfach zu erfahren, wie man so ein Riesenunternehmen zusammenführen kann, wie man Unternehmensführung tätigt in einem so globalen Unternehmen und das wäre schon sehr spannend.
Mhm. Wenn ich für einen Tag Bielefelder Bürgermeister wäre, würde ich?
Wahrscheinlich überfordert sein, weil ich glaube, dass man sich gar nicht so richtig ausmalen kann, was ein Bürgermeister tagtäglich alles tun muss und wie viel auf ihn einprasselt. Ich glaube, jeder hat dann so Gedanken, was er alles in einem Tag ändern würde und neu machen würde, aber ich glaube, das ist ziemlich unrealistisch.
Ja, ich glaube auch, wenn man dann nämlich einmal in dieses Amt reinkommt, merkt man, glaube ich, erstmal, was für eine Komplexität oder wie viel Bürokratie auch für einen Bürgermeister nämlich gilt. Ja. Cool. Ja, vielen Dank. Soweit zum Einstieg. Wenn wir schon mit einem ehemaligen Fußballprofi sprechen, meine Fußballbekanntschaft habe ich, glaube ich, auch in diesem Podcast schon ein paar Mal durchblicken lassen, muss ich dir noch ein paar Fragen in die Richtung stellen.
Ja, gerne.
Gibt es einen Trainer, von dem du sagst, da hast du richtig viel mitgenommen?
Ich finde das immer schwer zu beantworten, ganz ehrlich, weil ich glaube, jeder Trainer hat seinen eigenen Schwerpunkt, seinen eigenen Trainercharakter und ich glaube, dass man von fast jedem Trainer irgendwas mitnehmen kann. Und wenn es nur etwas ist, wo man sagt, so will ich später nie sein oder das würde ich nie weitergeben wollen oder mag ich überhaupt nicht, aber jeder Trainer hat, glaube ich, so seine Schwerpunkte.
Ja, okay. Wenn wir noch ein bisschen dabei bleiben, du darfst es auf deine Spielerkarriere beziehen, wenn du magst, aber auch gerne auf das, was die letzten Jahre passiert ist. Was war denn so dein schönstes Erlebnis mit Arminia?
Ja, klar, das, wenn man zum ersten Mal beim Profis in einem richtigen Spiel auflaufen darf, ist das natürlich ein absoluter Traum. Und später es soweit ist und man plötzlich wirklich dieses Trikot überstreifen darf und Bundesliga für Luft schnuppern darf, dann ist das ein absolutes Highlight. Das werde ich sicherlich auch nie vergessen. Von daher war das sicherlich eines der schönsten Erlebnisse. Aber dazu zählt auch zum Beispiel der Aufstieg mit der Amateurmannschaft damals 2004 in die Regionalliga, was uns auch keiner zugetraut hatte. Und wir haben wirklich eine fantastische Saison gespielt, hatten eine richtig, richtig gute Mannschaft mit dem Carsten Brumm, mit dem Matthias Langkamp, der damals nach Wolfsburg dann gegangen ist und einigen mehr. ja, wo wir wirklich richtig, richtig gut Fußball gespielt haben, gehörte sicherlich auch dazu. Und klar, die letzten Jahre hier bei Arminia mit den vielen kleinen Steps, glaube ich, die der Verein auch gegangen ist, von der finanziellen Verbesserung, der Krönung, dem Aufstieg in die Bundesliga, waren sicherlich auch absolut schöne Erlebnisse.
Ja, welche Rolle du dabei hattest und welche Rolle der Nachwuchs auch dabei spielt, da wollen wir gleich zu überschwenken. Wenn wir gerade so bei Highlights sind, ich würde auch einmal gerne das Gegenteil fragen. Gab es so auch einen Moment, wo du sagst, boah, ja, das war echt so mit das Bitterste, was ich bei Arminia erlebt habe?
Ja, ich glaube, jeder denkt sehr ungern an das Relegationsspiel zurück vor 6 Jahren. Das war sicherlich so ein Tiefpunkt, wo wir auch am Tag später hier in der Geschäftsstelle saßen und alle total niedergeschlagen waren und traurig waren und irgendwie auch ein Stück weit entsetzt waren, wie konnte das passieren. Aber im Umkehrschluss war das vielleicht auch so dieser Kick-Off nochmal allen Mut zusammenzunehmen und so nach diesem Motto, jetzt erst recht und alle packen mit an und jeder hat hier gemacht und getan und hatte vielleicht dann im Endeffekt auch was Gutes, weil keiner weiß, ob wir dann da stehen würden, wo wir jetzt stehen. Ansonsten halt, wenn man mal in der A-Jugend absteigt, leider 2002 mit uns auch passiert, ist das sicherlich unschön. Aber wie gesagt, ich finde so einen Begriff schlimm oder enttäuschend ist dann immer irgendwie relativ, wenn man sieht, was heutzutage in der Welt passiert.
Das ist ja auch eine wunderbare Einstellung dazu, gerade wenn man jetzt auch noch seine Brötchen mit Fußball verdient. Ich wollte nochmal so ein bisschen zu Beginn bei dir anfangen. Wir haben eben gerade gehört, Minden geboren, Lübecker aufgewachsen, also ist ja alles nah bei. Dich hat es ja als Spieler dann auch nochmal ein bisschen rausgezogen. Aber ich finde es schön, wenn du einmal so in groben Zügen so ein bisschen berichtest, wie war denn dein Weg zum Profi?
Ja, im Prinzip habe ich, wie so viele auch, irgendwo bei mir im Heimatdorf, damals der BSC Blasen, angefangen, Fußball zu spielen. Es gab noch gar keine F-Jugend damals, also musst du als 5- oder 6-Jähriger schon in der E-Jugend spielen. Also bei den 10-, 11-Jährigen, ein Jahr später gab es eine F-Jugend. Das waren halt so die typischen ersten Gehversuche. Ging dann aber relativ schnell, dass ich zum einen Spaß dran hatte, zum anderen aber auch gemerkt habe, Mensch, so schlecht kann ich gar nicht sein, weil irgendwie schießt relativ viele Tore. Und dann kamen so Sachen wie Kreisauswahl dazu, Westfalenauswahl und ja, dann bin ich vom BSC Blasern damals nach Börninghausen, auch ein kleiner Dorfverein bei uns in der Gegend, gewechselt, weil die einfach damals eine 11er-Mannschaft im D-Jugendbereich hatten und der BSC damals nur eine 7er-Mannschaft. Und ich wollte unbedingt Großfeld spielen, weil ich natürlich auch weiterkommen wollte. Okay. Hab dann da gespielt und bin dann im Endeffekt mit 14 Jahren nach Bielefeld gewechselt. Hab hier dann alle Jugendmannschaften durchlaufen. Sicherlich, wie gesagt, eine andere Zeit gegenüber dem, was jetzt passiert in den Nachwuchsleistungszentren. Ja, hab dann, nachdem ich alle Jugendmannschaften durchlaufen habe, hier den Profivertrag bekommen und meine ersten Gehversuche im Seniorenbereich hier dann ja auch gestartet, wie wir eben schon gehört haben. Bin dann über die Station Braunschweig, damals zweite Liga, gerade aufgestiegen, 2 Jahre dort gespielt, habe mich im zweiten Jahr aber in der Winterpause relativ schwer verletzt. Ja, kurz im letzten Vorbereitungsspiel auf die Rückrunde quasi, sodass die Rückrunde eigentlich gelaufen war und wir sind leider noch abgestiegen, mein Vertrag lief aus und ich wollte aber unbedingt wieder spielen und bin dann damals zu Werder Bremen 2 gegangen. Wir hatten damals auch wirklich eine sehr, sehr gute Mannschaft, beispielsweise mit Max Kruse und Martin Harnik zusammen.
Ach, okay, witzig.
Philipp Barkfrede war dann später dabei im zweiten Jahr. Und Dennis Diekmeier, also wirklich eine Bombentruppe.
Auch coole Truppe, ja.
Auf jeden Fall haben dann noch DFB-Pokal gespielt, dann leider am damaligen deutschen Meister VfB Stuttgart gescheitert, vor 20.000 im Weserstadion. Auf jeden Fall echt eine gute Zeit auch nochmal gehabt, 2 Jahre lang. Dann als U23 weiß man, dass man irgendwann halt zu alt ist und muss dann irgendwie gucken, wo versteckt es einen hin. Aber mir war dann damals schon klar, dass vielleicht der dauerhafte Weg in die erste oder zweite Liga werde ich vielleicht nicht mehr packen. Habe, wie gesagt, damals schon dann mein Sportmanagement-Studium angefangen.
Ja.
Und bin dann nochmal nach Rot-Weiß-Essen gegangen. Ja, war ein spannendes Projekt, aber habe mir da leider dann quasi direkt nach der Vorbereitung Achillessehnenriss zugezogen und habe dann ein bisschen Pech gehabt, sodass ich dann quasi Sportinvalide geworden bin. Und nach 2 Jahren Reha-Zeit war eigentlich klar, Leistungssport ist nicht mehr machbar und habe dann quasi meine Fußballschuhe von jetzt auf gleich an Nagel hängen müssen. Also nach der letzten Trainingseinheit, die ich dann in Essen gemacht habe, wo ich mir Achillessehnenriss zugezogen habe, war dann quasi auch Feierabend mit Fußball. Das mit 26 damals war schon
bitter. Ja, gefühlt zu früh, ne? Also jetzt gibt's vielleicht mal irgendwie einen André Schürrle, der mit Ende 20 mal sowas macht, aber jetzt auch eher aus freien Stücken, wenn du so dazu gezwungen wärst. Ja. Und obwohl du bei Rot-Weiß Essen warst, das ist ja nun ein ähnliches Vergehen wie Felgte, durftest du zurück zu Arminia. Das war doch dann tatsächlich der nächste Schritt, oder?
Ich habe einen kleinen Umweg dann genommen, im Endeffekt. Ich hatte eigentlich immer einen ganz guten Draht auch noch zu Werder Bremen und das Personal, was damals bei Arminia, als ich gegangen bin, 2005 dann im Endeffekt, war nicht mehr so viel von da. 2010 10. Das heißt, der Draht nach Bremen war kürzer und ich habe den erst fast 2 Jahre oder in dem Leistungszentrum von Werder Bremen erst Praktikum gemacht, dann auch gearbeitet in verschiedensten Bereichen und hatte vielleicht auch diesen kleinen Bonus als ehemaliger Spieler einer U23-Mannschaft, der einen guten Draht einfach auch zu den Verantwortlichen entwickelt hatte, vielleicht das eine oder andere mehr zu sehen als ein normaler Praktikant damals oder ein normaler Angestellter. Mhm. War eine sehr spannende Zeit von Aufbau der Werder Fußballschule mit Dieter Eils zusammen damals bis hin zu ein halbes Jahr Co-Trainer bei der Frauen-Bundesliga- oder Zweitligamannschaft damals gewesen. Also konnte sehr, sehr viel aufsaugen, was ich dann auch viel habe mit hier einfließen lassen und 2012 kam dann Markus Ulrich und hatte Kontakt mit mir aufgenommen, weil er wusste, dass ich aus der Region komme, hatte, glaube ich, auch so ein bisschen meinen Werdegang bei Werder Bremen verfolgt und fragte, ob ich mir vorstellen könnte, auch wieder zurückzukehren zu Arminia Bielefeld.
Ja.
Genau, und so bin ich dann 2012 quasi hier wieder gelandet, obwohl ich hätte auch in Bremen bleiben können und weiß noch, dass mich damals der damalige Präsident Jörg Zieljes hier auf dem Flur getroffen hat und fragte mich mehr sinngemäß, ob ich denn wüsste, was ich tue und warum ich denn nicht in Bremen bleiben würde, weil damals ja hier auch sehr turbulente Zeiten noch waren und alles irgendwie ein bisschen bröckelig war. Aber genau das war im Prinzip das, was mich gereizt hat. Also ich habe hier eine Chance bekommen, damals noch gar nicht als Leiter des Leistungszentrums, sondern grundsätzlich irgendwo, wie kriegen wir es hin, bessere Strukturen zu schaffen im Nachwuchsbereich. Wie kriegen wir es auch dahin, eine Fußballschule mit aufzubauen hier oder grundsätzlich den Nachwuchsbereich attraktiver zu gestalten? Und das fand ich einfach als spannende Herausforderung. Manche Sachen auch immer damals schon so ein bisschen gemacht, Mensch, das kann man doch eigentlich besser machen. Und meine Eltern auch immer sehr mitgefiebert haben und sich über das eine oder andere auch mal aufgeregt haben, was vielleicht so passiert. Ja, ich hatte dann die Chance bekommen, es vielleicht besser machen zu können oder weiterführen zu können, zu optimieren. Und ich wollte mir nicht nachsagen lassen, dass ich diese Chance nicht beim Schopfer ergriffen hätte und wollte einfach das Beste rausholen. Und mit den Erfahrungen, die ich in Bremen hatte, mit dem, was ich da gelernt habe, und bot sich hier einfach ein Feld, wo ich sehr viel Eigenes kreieren konnte, eigene Vorstellungen ausleben konnte. Und dafür bin ich sehr dankbar. Ja, dann seit 2014 quasi auch Leiter Leistungszentrum geworden. Seitdem bin ich sehr, sehr froh, hier zu sein und hoffe, dass ich das auch noch lange sein werde.
Ja, immerhin schon 6 Jahre, auch schon gar nicht so eine kurze Zeit. Ein paar coole Talente durften wir ja auch schon sehen und dürfen wir jetzt auch schon wieder sehen. Einen richtig, zumindest mal finanziell attraktiven Transfer zu Stuttgart gab es ja auch schon, kam ja auch aus der Jugend in Massimo. Ja. Aber vielleicht kannst du uns da noch ein bisschen abholen. Also den Podcast hören ja auch jetzt nicht nur Fußballexperten. Ich muss ja selber jetzt mal ein bisschen aufpassen, dass wir jetzt nicht so ein Fußball-Talk daraus machen. Aber wenn wir jetzt nochmal an die Leute denken, die natürlich vielleicht auch ein Herz für Arminia haben hier in der Region, aber denen jetzt erstmal nichts sagt, sag mal, was ist denn eigentlich so ein Nachwuchsleistungszentrum? Wo steht das? Was passiert da? Wer arbeitet da so? Vielleicht kannst du uns dann einfach mal so ein bisschen abholen.
Ja, also die Nachwuchsleistungszentren wurden ja vor ein paar Jahren gegründet oder eingeführt vom DFB nach den nicht ganz so guten Abschneiden bei den Europameisterschaften und Weltmeisterschaften Anfang der 2000er, wo man sich gesagt hat, okay, wir müssen den Jugendfußball in Deutschland wieder mehr in den Fokus rücken. Gerade die leistungsorientierte Jugendarbeit muss besser unterstützt werden und dafür sollen Strukturen geschaffen werden, die das ermöglichen. So wurden dann diese Nachwuchsleistungszentren eingeführt, die sich im Grunde genommen nicht nur um den Fußball drehen, um die Entwicklung von Fußballern, sondern auch um Thema Schule, um Thema Persönlichkeitsentwicklung, um Sachen wie Sportpsychologie, um bestmögliche medizinische Versorgung der Jungs, sodass man eigentlich den Jungs ein Gesamtpaket bieten kann, dass sie sich komplett entfalten können hier und sich wirklich auch fußballerisch so entwickeln können mit all den Strukturen, mit den Trainingsmöglichkeiten, die wir bieten, mit der Anzahl der Trainern, mit Spezialtrainern, ich glaube Techniktrainer, Athletiktrainer sind, Torwarttrainer sind. Es war so geplant, dass die Jungs aus dem Heimatverein eigentlich in den Stützpunkt kommen und aus den Stützpunkten heraus die Spieler dann in die Leistungszentren überführt werden sollen, um dort quasi wie eine als Anlaufstelle, wo eine bestmögliche Förderung der Jungs oder Weiterförderung der Jungs gegeben werden soll. Und ich glaube, das hat sich in den letzten Jahren extrem entwickelt, wenn man sieht, wie die Leistungszentren heutzutage aufgestellt sind. Ich weiß noch, als ich 2012 angefangen bin, ich glaube, da gab es hier 3 feste hauptamtliche Mitarbeiter.
Ja.
Jetzt sind wir bei fast 60, 70 Mitarbeitern, davon über ein Dutzend in Vollzeit hier, plus diverse Teilzeitkräfte, die dann hier 20, 25, 30 Stunden noch arbeiten, sodass man, wie ich sagte, nicht nur Arminia, sondern grundsätzlich auch der deutsche Fußball hat, glaube ich, die Zeichen der Zeit erkannt und hat festgestellt, dass auf jeden Fall sich lohnt, auch in den Nachwuchs zu investieren. Und Arminia auf jeden Fall auch. Sicherlich haben wir im Vergleich zu anderen Leistungszentren, zu anderen Vereinen noch andere Möglichkeiten, finanzieller Art einfach auch und sicherlich auch Probleme im Bereich Infrastruktur etc. Aber auch das gehen wir vernünftig ostwestfälisch an. Und ich glaube, die Arminia hat letztendlich gezeigt, dass wir versuchen, uns stetig weiterzuentwickeln. Nicht immer vielleicht mit den Riesenschritten, aber dafür in verträglichen kleinen Schritten. Und diesen Weg sind wir dann auch eingeschlagen in den letzten Jahren. Und ich glaube, dass wir für unsere Verhältnisse da schon ganz guten Profit und Ertrag rausziehen konnten. Und Profitertrag meine ich jetzt nicht nur an Roberto Massimo oder an Henry Weigelt, den wir dann ja auch nach Holland verkauft haben, Roberto nach Stuttgart, sondern auch, dass wir es geschafft haben, Jungs einfach zu entwickeln, die wirklich auch einfach eine realistische Chance zu haben, sich in den ersten drei oder ersten vier Ligen mal zu behaupten. Wie beispielsweise ein Jermaine Konzburg, der ja noch A-Jugend spielen kann, aber jetzt ja auch schon regelmäßig im Profibetrieb ist, der auch schon Zweitliga letztes Jahr schnuppern durfte, sodass man einfach diese Nachhaltigkeit auch hat. Unser Auftrag ist genauso, wenn wir uns bei uns vielleicht hier nicht den Schritt schaffen in die Profimannschaft, weil im Prinzip kann man sagen, naja, 1% der Spieler aus dem Leistungsniveau schaffen ungefähr den Schritt in den Profifußball in die ersten zwei Ligen. Das heißt, 99% bleiben irgendwo auf der Strecke, aber auch für die wollen wir etwas schaffen, dass sie etwas mitnehmen können aus der Zeit bei Arminia, dass sie vielleicht dann nicht in der ersten Liga spielen, nicht in der zweiten, aber vielleicht haben sie die Chance, über ihre fußballerische Ausbildung, über ihre Persönlichkeitsausbildung, über eine vernünftige schulische Ausbildung, die wir dann auch begleiten, sich durch Fußball ein Studium nebenbei zu finanzieren oder eine Ausbildung zu finanzieren.
Und jetzt hast du gerade Schule angesprochen. Ist es bei euch auch so, dass ihr quasi die Schule mit integriert? Also ist die Teil von dem Nachwuchsleistungszentrum? Wie ist das denn so aufgesetzt?
Also in Bielefeld haben wir mit der Luisenschule und mit dem Helmholtz-Gymnasium zwei Partnerschulen, die auch Elite-Schulen des Fußballs sind, seitens des DFB. Es geht einfach darum, dass wir den Schülern, die dort auf die Schule gehen, über eine Nachmittagsbetreuung, über eine Hausaufgabenhilfe, über Nachhilfebetreuung einen Mehrwert bieten können, dass sie Leistungssport und Schule besser miteinander vereinbaren können. Dass wir die einfach unterstützen. Das fängt beim Mittagessen an, dass wir natürlich auch da die Möglichkeiten in Absprache mit den Schulen den zusätzliche Trainingseinheiten im Vormittagsbereich zu geben oder dass vielleicht auch das andere Top-Talent dann vormittags vielleicht vom Unterricht freigestellt ist, dafür dann bei unseren Profis mittrainieren kann und wir dafür sorgen, dass der Unterricht beispielsweise nachmittags nachgeführt wird, sodass da wirklich Hand in Hand gearbeitet wird und hat lange gebraucht, bis wir da auch diese Zertifikate wie die Schule des Fußballs hatten, was einfach nicht nur in der Außendarstellung wichtig ist, sondern einfach auch nochmal verdeutlicht, wie wichtig dieses Thema schulische Ausbildung auch bei mir ist und wie wichtig das auch genommen wird. Also wir wollen auch zusehen, dass die Jungs ja auch vernünftig in der Schule verhalten und da genauso ehrgeizig sind wie beim Fußball. Und Schule ist immer noch an erster Stelle. Und wir sagen immer, die Jungs sind noch nicht Fußballer von Beruf, sondern sind Schüler von Beruf. Und das muss Priorität 1 haben. Und im Großen und Ganzen, das haben auch Untersuchungen gezeigt, wir haben selber auch mal so ein bisschen geschaut und den Schnitt genommen. Unsere Jungs sind jetzt, obwohl sie eine hohe Belastung durch Fußball haben, im Schnitt nicht schlechter als andere Schüler, teilweise in einigen Bereichen sogar besser, weil sie hier relativ schnell selbstständig sein müssen, sich selbst organisieren und so Teamfähigkeit und so weiter wird hier natürlich auch extrem gefordert.
Ja, da kommt ein Thema auf jeden Fall schon durch, über das ich auch gerne noch mit dir sprechen würde. Das ist so die gesellschaftliche Aufgabe oder vielleicht so die gesellschaftliche Verantwortung. Wie weit seht ihr die als Mitarbeiter oder vielleicht auch als Verein hier so für die Stadt? Für mich hat eigentlich Arminia, auch wenn ich da jetzt nie gespielt habe, dafür hat es bei Weitem nicht gereicht, war Kreisliga, Libero, mehr war da nicht. Aber wenn ich da so gucke, welche Bedeutung das für mich hatte, für mich persönlich, wie sehr man dann vielleicht auch mal mitleidet, wenn es nicht so gut läuft oder man absteigt und so. Ne? Also wie sehr spürt ihr das oder macht ihr da sogar proaktiv was?
Als man mit Jungs später mal trifft, ist ganz oft so, Mensch, ich habe ganz viel bei euch gelernt und das Verhalten in der Gruppe und Disziplin, sondern auch selbstverantwortlich für das zu sein, was man leistet, ist dann schon was bei vielen hängen bleibt. Und ich glaube, wenn die Jungs das mitnehmen auch hier raus und das vielleicht auch in ihren Alltag, in ihrem Berufsleben dann mit reintragen, glaube ich, ist das durchaus ein absoluter Mehrwert, den wir auch dann für die Jungs bieten können. Und wie gesagt, darüber hinaus, wir können sicherlich nicht den Erziehungsauftrag irgendwie komplett übernehmen, was in Schulen oder in Elternhäusern passiert. Manchmal ist es so, dass das teilweise auch von uns irgendwo verlangt wird oder vorausgesetzt wird, übernehmen, aber dafür haben wir die Jungs dann doch zu wenige Stunden in der Woche, das muss man auch ganz klar sagen. Aber nicht nur im schulischen Bereich, sondern auch in sozialen Themen versuchen wir da schon, die Jungs auch ein Stück weit mitzunehmen, zu schulen, durch präventive Arbeit im Bereich Antirassismus, im Bereich Anti-Doping oder auch im Bereich Mobbing, Social Media, Das sehen wir halt genauso als unseren Auftrag an, machen da Workshops mit den Jungs, was vielleicht auch in diesem Umfeld manchmal noch weiterführender ist als das, was teilweise in den Schulen passiert, sodass wir die Jungs nicht nur fußballerisch weiterbringen, sondern auch mit diesen Themen konfrontieren. Und ich glaube, das trägt auch extrem dazu bei, dass die Jungs einfach auch neben Fußball und Themen genug hier lernen, was sie für den Alltag auch echt gut gebrauchen können.
Ja, schön mal zu hören. Das ist ja echt klasse, was da quasi über die fußballerische Ausbildung und Schule konnte man sich jetzt vielleicht auch noch irgendwie denken, aber was er darüber hinaus noch macht. Also, zugleich, man bereitet damit ja auch ein Stück weit schon vor auf so vielleicht mal ein Interview in der Öffentlichkeit oder auch generell stehen ja auch, ich sag mal, sobald die ein gewisses Alter haben, auch noch nicht Profis sind, man steht schon ein bisschen mehr in der Öffentlichkeit. Ne? Du hast vielleicht dann bei irgendeiner Aktion, vielleicht auch bei, weiß ich nicht, vielleicht mal bei einer dummen Aktion noch deinen Arminia-Trainingsanzug an oder, dann ist schon ganz gut, wenn man sich noch an das eine oder andere erinnert, was man dann vielleicht zuletzt nochmal gelernt oder gehört hat. Ne?
Auf jeden Fall. Gerade heutzutage mit Social Media und so weiter, es bleibt ja nichts verborgen im Endeffekt. Überall sind irgendwo Jungs, die auch die Hände zücken, ein Foto machen oder was posten. Ich glaube, das ist auch alles okay und man muss auch diese Generation dann so annehmen, wie sie ist. Ja. Ich glaube, man kommt nicht unbedingt weiter, wenn man nur irgendwelche Verbote erteilt und denen irgendwelche Maßnahmen auferlegt. Die Jungs müssen ihren Rahmen, glaube ich, schon kennen, was sie dürfen, was sie nicht. Und gerade auch dieser respektvolle Umgang miteinander, mit meinen Mannschaftskollegen, mit Trainern, mit Betreuern, mit dem Busfahrer und auch mit dem Zeugwart, das fordern wir schon ein. Und ich glaube, das war auch so ein bisschen der Kritikpunkt so in den letzten Jahren immer mal wieder, dass diese ganzen deutschen Nachwuchsfußballer alle irgendwie so weichgespült sind und man hat keine Typen mehr so. Ja. Kommt sicherlich auch so ein Stück weit aus der Angst heraus, dass die Jungs Fehler machen, auch in der Öffentlichkeit oder auf Social Media irgendwie einen Blödsinn posten. Man da schon sehr, sehr viele Richtlinien auch den Jungs mit in die Hand gibt. Ich glaube, da den schmalen Grat zu treffen, zu sagen, okay, bis hierhin und nicht weiter, aber ihr habt trotzdem die Leitplanken, in denen ihr euch auch bewegen dürft und wir wollen ja auch, dass ihr, die Jungs sollen auch mal Dummheiten begehen, also worüber sprechen wir, über 12-, 13-jährige Jungs, die sollen auch mal irgendwelchen Blödsinn machen, das hat jeder gemacht, das gehört auch dazu und das wollen wir ja auch, weil ich glaube, nur so kriegen wir auch die Jungs, die auf dem Platz dann auch mal, in Anführungsstrichen, Blödsinn machen,
das
heißt auch mal kreativ sind, mal was anderes machen, mal mutig sind, mal kreativ sind und das wollen wir ja alle in Deutschland und deswegen klar, wir gucken schon noch, was die Jungs so machen, aber wir brechen jetzt nicht über jeden Spieler den Stab sofort, wenn mal irgendwie eine dumme Aktion da ist. Deswegen schon mit Bedacht und mit Augenmaß das Ganze. Und ich glaube, die Jungs wissen schon, wie sie hier verhalten können. Und klar, wenn jemand komplett hier aus dem Ruder läuft, dann ist das auch nur bis zu einem gewissen Bereich zu tolerieren, weil es dann einfach um die große Gemeinschaft geht. Und wieder muss ich auch wissen, dass er hier halt in einem Mannschaftssport sich befindet. Die muss man sich natürlich schon unterordnen. Aber die Individualität des Spielers wollen wir jetzt auch nicht irgendwie untergraben.
Okay. Finn, wir kommen so langsam auf die Zielgeraden schon. Gefühlt könnten wir noch ewig plauschen. Ich habe noch meine typischen Abschlussfragen, die es immer gibt. Wenn du schon die eine oder andere Folge gehört hast, weißt du, was auf dich zukommt. Aber noch so davor. Was hast du persönlich noch die nächsten Jahre vor? Was planst du auch mit Arminia im Nachwuchsbereich? Wenn du uns einen Blick geben magst.
Ja. Also ich glaube, es stehen noch sehr, sehr spannende Projekte vor der Tür. Ich hatte eben schon gesagt, ich glaube, das Thema Infrastruktur in Bielefeld ist ein großes Thema für uns als Verein einfach auch, was Trainingsmöglichkeiten angeht. Und ich glaube, durch eine Verbesserung der Infrastruktur haben wir auch nochmal andere Möglichkeiten, nochmal intensiver und anders mit den Jungs auch zu arbeiten. Aktuell ist es so, dass wir halt hauptsächlich in zwei Standorten sogar geteilt sind, einmal in der Schüko-Arena und einmal am Eisgelände der Profimannschaft, was natürlich auch nicht optimal ist, weil man, ich sag mal, unsere U10, die hauptsächlich hier in der Schüko-Arena trainieren, die U19, die an der Hagemannstraße bei den Profis trainieren, die laufen relativ selten über den Weg und so schafft man natürlich, wenn man ein Gelände irgendwann hat, viel mehr Synergieeffekte zu erzielen. Ich glaube, auch dann wird nochmal diese Bindung, die Identität mit dem Verein nochmal deutlich höher. Ja. Ich glaube, das bietet nochmal viel Möglichkeiten. Und zum anderen glaube ich, dass im Bereich der Spielrunden, Ligenstrukturen, der Ausbildung der Trainer sich in den nächsten Jahren einiges tun wird, sodass wir auch bei uns in den Nachwuchsmannschaften, gerade auch in den Mannschaften, wo es jetzt auch schon im Auf- und Abstieg geht, U15 aufwärts, sprich bis zu U19, dass sich da auch nochmal einiges verändern wird, was den Fußball und die Ausbildung auch nochmal verändern wird, sodass wir da auch zukunftsorientiert arbeiten müssen und wieder mehr den Spieler in den Fokus rücken müssen und weniger das Ergebnis, sodass da sicherlich auch aktuell ein Wandel stattfindet. Das wird sehr, sehr spannend werden, glaube ich. Und da müssen wir auf jeden Fall auf der Hut sein, dass wir da Schritt halten. Und, darauf freue ich mich aber auch.
Ja, gibt ja jetzt vielleicht einfach auch nochmal bessere Möglichkeiten mit dem Aufstieg. da ist eine andere mehr zu machen, was man vielleicht sonst Zweitligist nicht hätte machen können. So, jetzt zu den angedrohten letzten Fragen. Die gehen jetzt wieder ganz klar ins Private. Deine drei besten Tipps für Bielefeld. Was ist dein Lieblingsrestaurant oder Café?
Ja, da ich absolut kein Kaffeetrinker bin, noch nie in meinem Leben Kaffee getrunken habe, bin ich selten in Cafés anzutreffen. Ja. Und bei Restaurants bin ich halt nicht so fokussiert. Ich esse gerne italienisch oder wenn es dann mal möglich ist, auch ein gutes Steak. Aber ich habe jetzt keinen absoluten Favoriten oder irgendwie einen Stammitaliener oder sowas, wo ich immer antreffe.
Okay. Und wenn, dann hast du es jetzt schlau geantwortet, dass du weiter in deine Ruhe hast. Okay, wobei da, also will ja nicht so nahe treten, aber wahrscheinlich so der Promi-Level hält sich in Grenzen, wahrscheinlich für die meisten Aminen. Ne? Ich glaube, die können sich ja hier noch ganz gut durch die Stadt treiben. Ne?
Ich glaube, bei den Profis ist es mittlerweile vielleicht ein bisschen anders, weil sie natürlich schon ein bisschen mehr im Fokus stehen, auch verdientermaßen für ihre Leistung. Aber ich glaube jetzt bei den anderen Mitarbeitern oder auch meine Wenigkeit hält sich das auch mehr als in Grenzen. Und ich glaube, die man kennt, sind ganz oft irgendwie die man von früheren Zeiten noch kennt, die so hängen geblieben sind. Der eine oder andere Trainingskiebels, der einem noch wie das Gesicht noch bekannt ist oder vielleicht den anderen, den man früheren Zeiten noch kennt. Aber das sind ja auch immer ganz nett, muss man sagen, wie ich mit denen
zu unterhalten. Ja, glaube ich, ein ganz guter Standort hier für Spieler und Funktionäre. Alles nicht ganz so wild.
Ich glaube auch ein Grund dafür, das hat man ja auch in der Vergangenheit gesehen, dass die Jungs, die sich ein bisschen länger hier gehalten haben und längere Verträge hatten, dass sie auch einfach sehr gerne hier in der Region bleiben. Also das ist eben Manuel Hörnig angesprochen. Oder auch ein Tom Schütz, der jetzt ja auch hier geblieben ist nach seiner Karriere. Ich glaube, die Jungs fühlen sich hier schon wohl und das ist sicherlich auch ein Zeichen für alle Ostwestfalen, für alle Bielefelder, dass man hier echt schon ganz gut hat.
Ja, absolut. Also, und auch schön nochmal gerade in diesem Podcast zu hören, den Bielefeld-Podcast nochmal die Liebe bekundet. Wunderbar. Ja. Wo wir schon dabei sind, dein Lieblingsort in Bielefeld. Ich habe jetzt so eine Vermutung der Antwort, aber bin mal gespannt auf.
Ja, das ist wahrscheinlich der Ort, wo ich mitten in der Schüko-Arena in meinem Büro, aber klar, als Amine, glaube ich, gibt es nichts Schöneres als die Schüko-Arena. Mit Zuschauern sage ich natürlich auch dazu. Und allen Loop der Pferd aktuell, aber ich glaube, wer dann bei so einem ausverkauften Haus dann hier die Stimmung miterlebt, bei so einem Bundesliga-Zweitligaspiel als Fußballer, gehört man einfach hierhin.
Okay, die allerletzte Frage. Dein liebstes Ausflugsziel in der Region? Gibt es da irgendwas, wo du gerne irgendwie am Wochenende oder so mal hinfährst?
In der Tat fahre ich gerne in meinen Heimatort zurück. Also ich wohne hier in Bielefeld auch, aber fahre gerne mal in den Bereich Lübeck zurück, um einfach auch da bei meinem Heimatverein zu sein, meine Eltern zu besuchen. Und ansonsten spiele ich nebenbei Golf ein bisschen auch hobbymäßig, just for fun, um einfach auch mal ein bisschen rauszukommen und dann auch mal Zeit für mich zu haben. Dann bin gerne in der frischen Luft und deswegen vielleicht einer im Golfplatz der Region, wo ich dann mal hinfahre und mit ein paar Kollegen, die mittlerweile auch im Golffieber sind hier, die schleift man dann mal mit. Das macht schon Spaß, dann auch am Sonntagmorgen mal, bevor man dann irgendwie wieder zu den Spielen fährt und sich die Jugendmannschaft anguckt, also kann man da ganz gut abschalten. Wobei ich auch sagen möchte, ich glaube, ist bei mir auch so, ich glaube, viele Deutsche kennen ihr Land und die Region gar nicht so gut. Wir als Reiseweltmeister fahren hier lieber ins Ausland. Und das ist bei mir auch so ganz lange Zeit gewesen, egal wo, auf welchen Kontinenten. Teilweise kenne ich mich da besser aus als in der eigenen Heimat. Ich glaube, das muss ich auch irgendwann mal ändern, dass man die Heimatkunde ein bisschen besser betreibt.
Ja, gehen wir tatsächlich auch so. Wir waren zwischenzeitlich 7 Jahre in München und jetzt mit Kindern seit 3 Jahren wieder hier. Ich habe den Eindruck, ich habe in den 3 Jahren hier viel, viel mehr jetzt gesehen. Als in den, circa, was sind es, 30 Jahre vorher. Also gibt schon noch das eine oder andere zu entdecken. Neben Sparrenburg und Hermannsdenkmal gibt es dann doch noch echt eine ganze, ganze Menge, was man hier machen kann. Okay. Ja. Super. Du, damit sind wir am Ende dieses wunderbaren Gesprächs. Vielen lieben Dank.
Sehr gerne. Danke
fand's auch. Fand's echt cool. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Und viel Erfolg mit deinen Aufgaben, mit dem Nachwuchs, aber natürlich auch ganz generell für Amine Bielefeld.
Vielen Dank. Danke auch für das angenehme Interview und auch weiterhin viel Erfolg mit dem Podcast.